willkommen. Wir haben uns heute einen Text vorgenommen und der hat es wirklich in sich.
Das kann man wohl sagen.
Er nennt sich Das Kulturprojekt Sonne und Erde als Kunstprozess, veröffentlicht von jemandem namens Faust. Und ehrlich gesagt, das ist ein ziemlicher Brocken.
Mhm.
Die Sprache ist hochphilosophisch, die Ideen sind gewaltig. Unsere Mission ist es ja heute, da gemeinsam mal durchzusteigen.
Genau.
Steckt da eine brillante Vision dahinter oder ist das, naja, vielleicht doch nur hochtrabender Unsinn?
Wobei der Text selbst ja schon einen ersten Hinweis gibt, dass wir es hier nicht mit einem starren Manifest zu tun haben.
Ach, Sie meinen diesen Anhang?
Genau. Ganz am Ende findet sich ein Änderungsprotokoll. Und der letzte Eintrag ist von heute, dem 13. Februar 2026.
Das ist ja spannend.
Ja, das heißt, der Autor schraubt ständig an seinen Ideen herum. Wir schauen uns also nicht einfach ein fertiges Konzept an, sondern wir beobachten einen Denkprozess sozusagen in Echtzeit.
Ein Denkprozess in Echtzeit, das gefällt mir. Okay, packen wir das mal aus. Worum geht es im Kern?
Also, es geht um eine sogenannte goetheanistische Plattform Sonne und Erde.
Und die soll als Taktik und Strategie der moralischen Evolution dienen. Das sind schon mal zwei Begriffe, bei denen man kurz schlucken muss.
Absolut. Goetheanistisch und moralische Evolution.
Das klingt wahnsinnig ambitioniert.
Und wir sollten diese Begriffe nicht einfach überlesen. Goetheanistisch ist hier, glaube ich, ein Schlüssel. Es verweist ja auf Goethes Wissenschaftsansatz.
Also nicht das reine Zerlegen in Einzelteile. Genau nicht dieses mechanistische Zerlegen, sondern das Beobachten des Ganzen, das Erfassen von organischen Prozessen. Und das ist genau der Anspruch hier. Kultur nicht sezieren, sondern sie als, ja, als lebendigen Organismus zu verstehen. Und dann moralische Evolution. Das macht sofort klar, es geht ja nicht um Kunst als Dekoration, es geht darum, den Menschen, die Gesellschaft gezielt auf eine nächste Stufe zu heben. Also eine Art bewusste Weiterentwicklung der Menschheit durch Kunst. Und das alles orientiert sich an einem Urbild, das steht ja ganz am Anfang.
Genau, wie eine Art idealer Bauplan für die Zukunft.
Mhm.
Und wenn man das alles mal so zusammennimmt, kommt eine ziemlich radikale Idee zum Vorschein.
Und die wäre? Das Verrückte ist ja eigentlich nicht die komplexe Sprache, sondern die Grundannahme. Die Autoren glauben, dass Kultur nicht einfach passiert, sondern?
Sondern, dass man sie entwickeln kann, wie ein Produkt in einem Tech-Unternehmen. Mit Forschung, mit Prototypenlabor, mit einer klaren Vision.
Sie wollen also den Zufall aus der Kulturentwicklung eliminieren.
Genau das. Das ist entweder genial oder, wenn man drüber nachdenkt, auch ein bisschen unheimlich.
Kultur als Start-up-Produkt. Okay, die Analogie, die hilft mir enorm. Aber wie soll das praktisch funktionieren? Jedes Start-up braucht ja eine Struktur.
Und die beschreibt der Text auch in Form von drei Instituten.
Wie Abteilungen in diesem Kulturkonzern?
Das ist eine perfekte Beschreibung. Es sind drei Säulen, die das Ganze tragen sollen. Und die erste ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste.
Das sogenannte Evolutionscafé.
Genau.
Allein dieser Name. Ich muss ja zugeben, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, das ist Satire. Ein Evolutionscafé?
Klingt wie ein Hipster-Treff in Berlin-Mitte, ja.
Total. Aber der Text meint das todernst. Beschreibt es als den avantgardistischen Hort der praktischen Ästhetik.
Mhm.
Und dann kommt da ein Satz, den muss ich Ihnen einfach mal vorlesen. Der ist, puh. Die wahre Wirklichkeit entstehe dort aus der sozial-plastisch realisierten Imagination, die mechanistisch, arimanisch gebrochen wird.
Ja.
Und dann in eine objektiv-idealistische Spiegelung der individuellen Letztbegründungsinstanz mündet.
Ja, das ist ein Satz, den man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss.
Moment mal, das klingt, als hätte ein Philosophieprofessor einen Roboter programmiert. Können wir das mal in einfache Worte fassen? Was um alles in der Welt passiert in diesem Café?
Versuchen wir es mal. Stellen Sie sich das Café als eine Art Werkstatt vor.
Okay, eine Werkstatt.
Oder ein Prototypenlabor. Hier werden Ideen Realität. Die sozialplastisch realisierte Imagination.
Ist was?
Nichts anderes als die kreative Idee, die in einer Gruppe von Menschen Form annimmt. Ein Theaterstück, eine Installation, sowas.
Gut.
Und diese kreative, menschliche Energie prallt nun auf das, was der Text mechanistisches, arimanisches nennt.
Arimanisch. Schon wieder so ein Wort. Was steckt denn dahinter?
Das ist ein Begriff aus der Anthroposophie. Aber man muss kein Experte sein, um das hier zu verstehen. Ahrimanisch meint im Grunde alles, was kalt, berechnend, seelenlos, rein materiell ist.
Also Bürokratie, starre Regeln.
Algorithmen, wirtschaftliche Zwänge, genau das. Das Evolutionscafé ist also ein Ort, an dem eine lebendige Idee bewusst mit diesen kalten Widerständen der Realität konfrontiert wird.
Ein kontrollierter Crashtest für Ideen sozusagen.
Perfekt ausgedrückt.
Okay, also kein gemütliches Kaffeekränzchen für Künstler, sondern ein absichtlicher Stresstest. Und aus diesem Bruch, aus dem Zusammenprall, soll dann die wahre Wirklichkeit entstehen.
Exakt. Das Ergebnis ist eben nicht die reine, unberührte Idee, aber auch nicht die kalte Realität. Es ist eine Synthese, eine neue Form, die beides in sich trägt.
Und das nennt der Text dann den schönen Schein.
Oder ein romantisches Entwicklungsvorhaben. Es ist Kunst, die den Kampf mit der Wirklichkeit nicht nur überlebt hat, sondern durch ihn erst ihre wahre Form gefunden hat.
Das macht viel greifbarer. Das Café ist also das Testlabor. Aber jedes Labor braucht ja auch eine Forschungsabteilung, die überhaupt erstmal die Ideen liefert, oder?
Absolut. Man kann ja nicht aus dem Nichts kreativ sein.
Genau. Und das ist die Rolle des zweiten Instituts, der Karl-Philipp-Moritz-Universität. Die F&E-Abteilung in unserer Analogie.
Genau die. Ihre Aufgabe ist es, laut Text, die Kulturerscheinungen zu untersuchen. Und zwar, um die Erkenntnisgrundlagen für die exakte Fantasie zu schaffen.
Exakte Fantasie. Das ist schon wieder so ein Paar Schuhe. Das klingt für mich wie ein Widerspruch in sich.
Wie Feuer und Wasser.
Ja. Fantasie ist doch per Definition frei und wild. Und exakt ist, naja, exakt. Das beißt sich doch.
Ein sehr wichtiger Punkt. Der Text argumentiert hier aber, dass die wirkungsvollste Fantasie eben nicht die ziellose Träumerei ist.
Sondern?
Sondern eine, die auf tiefem Wissen beruht. Die Universität soll also die Muster, die Archetypen, die Erfolge und auch die Sackgassen der bisherigen Kulturgeschichte analysieren.
Sie schafft also eine Art Landkarte der Kultur.
Genau. Und auf Basis dieser exakten Landkarte soll die Fantasie dann neue, aber eben nicht beliebige Wege finden. Es ist sozusagen evidenzbasiertes Träumen.
Okay, aber da muss ich einhaken. Ist das nicht nur ein schöneres Wort für Auftragskunst?
Wie meinen Sie das?
Naja, wenn die Universität die korrekte, weil auf Erkenntnis basierende Fantasie vorgibt, wo bleibt da die kreative Freiheit des Künstlers? Im Evolutionscafé. Das klingt doch nach einer Gängelung der Kunst.
Das ist die zentrale Schwachstelle oder, je nach Perspektive, die zentrale Stärke dieses Konzepts. Sie legen den Finger genau auf die Wunde.
Aha.
Der Text würde wohl argumentieren, dass es nicht um Gängelung geht, sondern darum, die Kreativität zu fokussieren. Ihr eine Richtung zu geben, damit sie nicht im Beliebigen verpufft.
Sondern gezielt neue, zeitgemäße Kulturformen erfinden soll. Genau. Es ist der Versuch, der Kunst eine höhere Aufgabe zu geben. Aber Sie haben absolut recht. Die Grenze zwischen inspirierender Orientierung und dogmatischer Vorgabe ist hier extrem schmal. Gut, diese Spannung nehmen wir mal mit. Wir haben also das Labor, das Evolutionscafé
und die F&E-Abteilung, die Universität.
Was fehlt noch in unserem Kulturstart-up? Die Vision, das Mission Statement. Und genau das ist die Aufgabe des dritten Instituts, die Propyläen. Propyläen wie die Torbauten in der Antike.
Genau, der Eingang zu einem heiligen Bezirk. Und das ist auch ihre Funktion. Sie stellen durch versinnbildlichte Intuitionen die Verbindung zum absoluten, fernen Entwicklungsziel her.
Sie sind also der moralische und philosophische Kompass des Ganzen.
Ja, die Hüter der Vision.
Im Text steht ja, ihre Funktion sei es, sicherzustellen, dass die Ausrichtung nicht heretisch wird. Also nicht vom Weg abkommt.
Wenn das Evolutionscafé das Wie ist und die Universität das Was?
Dann sind die Propyläen das Warum und das Wohin.
Exakt. Sie halten das große Ganze, das Urbild, im Blick und sorgen dafür, dass sich alles immer auf dieses eine große Ziel ausrichtet.
Ein moralischer Kompass, der sicherstellt, dass nichts heretisch wird. Das klingt aber auch ein wenig nach Zensur, oder?
Mhm.
Fast schon nach einer Art Gedankenpolizei. Wer entscheidet denn, was das absolute Ziel ist und was eine heretische Abweichung davon wäre? Das hat doch schnell was totalitär-dogmatisches.
Absolut. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ein starker Kompass kann Orientierung geben, klar.
aber er kann auch jede Abweichung vom Kurs als Verrat brandmarken.
Und der Text sagt nicht, wer das entscheidet. Nein, die ganze Konstruktion steht und fällt mit der Frage, wer definiert das Urbild und mit welcher Legitimation? Das lässt der Text offen. Aber diese Frage schwebt über dem gesamten Projekt. Und was die Sache jetzt noch komplizierter und ja auch faszinierender macht, ist der Punkt, den Sie am Anfang erwähnt hatten.
Der Änderungsabschnitt.
Genau. Dieses ganze Konzept, das so absolut und zielgerichtet klingt, ist anscheinend selbst nicht in Stein gemeißelt.
Und das wirft ein völlig neues Licht auf alles, was wir bisher besprochen haben. Er dokumentiert ja die Evolution des Textes selbst.
Und da sehen wir dann ganz unterschiedliche Dinge. Einerseits Kleinigkeiten.
Sowas wie ein Tippfehler, oder?
Genau. Am 5. Februar wurde aus Kunstgeschichte Kunstgeschichte. Völlig trivial. Aber dann?
Aber kommen die großen Dinger.
Ja, dann kommen massive Eingriffe. Am 30. Januar wurde dieser komplizierte Satz über die wahre Wirklichkeit im Evolutionscafé, den ich vorhin zitiert habe, komplett umgeschrieben.
Interessant. Wie war der davor?
Davor waren das drei kurze abgehackte Sätze. Wahre Wirklichkeit, lebendige Kultur, sozialplastische Imagination. Und jetzt ist es dieses verschachtelte philosophische Gebilde.
Mhm. Und das Erstaunlichste, die Urheberzeile, also die Nennung von Faust als Sprecher, wurde erst heute, am 13. Februar, hinzugefügt. Der Autor outet sich sozusagen erst jetzt.
Genau.
Diese Transparenz ist schon bemerkenswert. Sie werden als Leser ja eingeladen, dem Autor beim Denken zuzusehen.
Was sagt uns denn diese eine Umformulierung?
Naja, der Wechsel von den drei kurzen Sätzen zu dem komplexen Satzgefüge zeigt ja, wie er versucht, die Konzepte immer enger miteinander zu verweben. Aus einzelnen Bausteinen wird ein organisches Ganzes.
Es ist also nicht nur eine Korrektur?
Nein, das ist eine sichtbare Vertiefung des Gedankens.
Aber das wirft für mich die entscheidende Frage auf. Wenn der Autor den Text ständig so grundlegend ändert, stellt das nicht das ganze Konzept in Frage?
Wie meinen Sie das?
Wie kann man ein unumstößliches Urbild oder ein absolutes Ziel anstreben, wenn die Beschreibung des Weges dorthin wöchentlich geändert wird? Ist das Flexibilität oder ist das nicht eher ein Zeichen von fundamentaler Unsicherheit?
Das ist genau der Punkt. Man kann es auf zwei Weisen lesen.
Okay.
Die wohlwollende Lesart ist: Der Autor lebt, was er predigt. Er präsentiert keine fertige dogmatische Lehre, sondern einen lebendigen Prozess der Erkenntnis. Der Weg wird im Gehen gemacht. Das würde zum goetheanischen Ansatz passen.
Genau.
Der Text selbst ist eine Art Evolutionscafé für die eigenen Ideen.
Und die weniger wohlwollende Lesart?
Die wäre, dass hier jemand mit großen, absoluten Begriffen hantiert, Urbild, absolutes Ziel, moralische Evolution, aber selbst noch gar nicht genau weiß, was er damit meint.
Dass die hochtrabende Sprache eine Unsicherheit überdecken soll.
Vielleicht. Dass der Anspruch, einen allgemeingültigen Weg gefunden zu haben, durch die ständigen Änderungen an der Wegbeschreibung untergraben wird. Die Transparenz ist mutig, aber sie macht das Fundament angreifbar.
Also was bedeutet das alles am Ende für Sie? Fassen wir es mal zusammen. Sonne und Erde ist der Entwurf für ein unglaublich ambitioniertes,
fast schon größenwahnsinniges Projekt.
Ja. Es will nichts Geringeres, als die kulturelle Entwicklung der Menschheit bewusst zu steuern. Genau. Und es schlägt dafür eine Methode vor, die wir als Kultur-Startup beschrieben haben, mit dem Evolutionscafé als Werkstatt, der Universität als Forschungsabteilung und den Propyläen als Visionsinstanz. Ein Versuch, der Kultur eine bewusste Richtung zu geben.
Basierend auf einer Balance aus Praxis, Theorie und einer übergeordneten Vision.
Gleichzeitig ist das ganze Konzept aber voller Spannungen. Die Idee der exakten Fantasie, die an Gängelung grenzt.
Der moralische Kompass, der zur Zensur werden könnte.
Und die Tatsache, dass dieses scheinbar absolute System von seinem eigenen Schöpfer permanent umgebaut wird.
Und genau das ist vielleicht der wichtigste Einblick, den uns diese Quelle gibt. Sie zeigt den radikalen Versuch, dem Zufall in der Kultur etwas entgegenzusetzen.
Zu entwerfen. Und wenn ja, wer darf der Architekt sein? Und das führt uns zu einer letzten Frage zum Nachdenken für Sie. Der Text beschreibt, wie man mit einer exakten Fantasie neue Kulturformen erfinden kann. Wenn Sie die Macht hätten, auf Basis von fundiertem Wissen über unsere heutige Zeit eine einzige neue Kulturform zu entwerfen, um unsere Gesellschaft zu prägen, sei es ein neues soziales Ritual, eine neue Kunstform, eine neue Art zu kommunizieren, was wäre das und warum?